Treuer Gott und Vater, treuer Herr Jesus Christus, wir sind wieder zusammengekommen, um dein Wort zu hören. Ja, um dich zu hören in deinem Wort. Und weil dein Wort zunehmend gering geachtet wird, weil Menschen es zerpflücken und der Feind es verdunkelt und als unglaubwürdig verleumdet, wollen wir dir heute Abend von ganzem Herzen danken dafür, dass du uns dein Wort schenkst. Du selber schenkst dich in deinem Wort. Es ist Licht und Leben. Du hast durch dein Wort alles ins Dasein gerufen. Du trägst das ganze Universum durch dein machtvolles Wort. Wenn du sprichst, so geschieht es, und dein Wort kommt nie leer zu dir zurück, sondern richtet aus, wozu du es sendest. Es wird niemals hinfällig, es erfüllt sich in jedem Detail. Es ist lebendig und wirksam. Und du selber, Herr Jesus, sagst, wer mein Wort hat und es hält, der ist es, der mich liebt. Danke, dass du jetzt gegenwärtig bist in deinem Wort. Danke für unseren Bruder, der es uns sagt. Bitte transportiere es durch deinen guten Geist in unser Herz, in unser Leben, dass wir dich ehren, solange wir hier auf dieser Erde noch sind, in unserem Alltag, in allem Denken, Reden und Tun, dass du Herr sein kannst. Danke für deine Gegenwart. Wir ehren dich und in dir den Vater. Amen. Mit Jesus gibt es keine Einsamkeit mehr. Das ist unser Thema für heute Abend. Und ich lese dazu aus dem Brief des Apostels Paulus an Timotheus, sein letzter Brief, den er seinem geliebten Glaubenskind schreibt. Ich lese 2. Timotheus 4, die Verse 14 bis 18. 2. Timotheus 4, 14 bis 18. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm nach seinen Werken vergelten. Vor ihm hüte dich auch, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht angerechnet. Aber der Herr stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollendet würde und alle aus den Nationen sie hörten und ich wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich bewahren vor jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Da wird man ganz still, wenn Paulus plötzlich über diese bitteren Erlebnisse redet. Es fällt uns allen sehr schwer, darüber vor anderen zu sprechen, weil das die schlimmen Wunden unseres Lebens sind. Die schweren Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Alle haben mich verlassen. Und ich war ganz allein. Steht mal im Evangelium beim großen Laubhüttenfest, wo viele Zehntausende drüben im Tempel waren. Und die sangen die Lieder eine ganze Woche lang, das große Fest. Und Jesus war aus der großen Feier des Gottesdienstes weggegangen, war hinübergegangen zu dem Teich Bethesda, wo die Kranken lagen. Und Jesus sieht die einsamen Menschen. Und da bleibt er stehen an einem Kranken. 38 Jahre lag der dort und er wartet auf das Wunder, dass er in den See, in den Teich Bethesda einsteigen kann und gesund wird. Und er sagt zu Jesus, ich habe keinen Menschen. Wissen Sie, dass das das allerschlimmste Leiden ist, das Menschen erleben. Wir sind ja alle, heute in dicht gefüllten Städten unterwegs, in überfüllten Bussen und Bahnen, drängen uns in Geschäften, an der Kasse stehen wir in Reih und Glied. Aber ganz viele Menschen sind schrecklich einsam, ganz schrecklich einsam. Und das hat sich in den letzten Jahren sogar noch verdoppelt. Das Alleinsein von Menschen, die sagen, ich habe niemanden, den ich verstehe und habe niemanden, der sich um mich kümmert. Das sind die Kranken, das sind die Alten, die sitzen den ganzen Tag im Heim und dürfen keine Besuche empfangen. Und dann warten sie und niemand spricht sie an. Ich fand das auch so furchtbar. Ich habe das verfolgt von so vielen in den Altenheimen, die das Zimmer über Monate hinweg nicht verlassen durften, weil die todbringende Pest offenbar vor der Tür lagerte. Und das Fernsehen hat noch gezeigt, wie man diesen Leuten noch was bietet. Da hat man vor dem Fenster einen Mann mit der roten Nase tanzen lassen, als ob das die bräuchten, Schabernack. Wenn man keinen Menschen mehr hat, mit dem man sich aussprechen kann, der anhört, was einen bewegt. Und es gibt niemanden von uns, der das nicht schon in seinem Leben vielfach erlebt hat. Ich habe keinen Menschen. Man kann in einer Familie leben, aber unsere Kinder schon in der Einsamkeit. Wenn die ganze Klasse höhnisch lacht und man steht plötzlich da und schämt sich, und dann trottet man allein nach Hause und man ist allein. Das ist so grausam. Man kann das erzählen aus seinem Leben, was man mitgemacht hat. Verlassen, einsam, traurig, allein. Und das in unseren Städten, die so gefüllt sind von Menschen und von Geschehen. Und dann sitzt man allein in der Wohnung. Wie viele Single-Leute haben mir erzählt, wie das ist, wenn man die Türe aufschließt und dann ist niemand in der Wohnung, weil man allein ist. Und man kann den Fernseher noch anschalten, aber das ist ja keine Unterhaltung. Man würde sich gern mitteilen und erzählen. Und das betrifft alle Leute, junge wie alte, Frauen wie Männer, Künstler und Handwerker und wer das ist, Einsamkeit. Die schlimmste Not, die man heute ertragen muss, einsam sein, niemand versteht mich, ich habe keinen Menschen. Und ich bin so froh, dass das in der Bibel drin steht, dass ein Paulus diese große Not erlebt hat in einer der dunkelsten Stunden seines Lebens, in einem schweren Gerichtsprozess, wo es um Tod und Leben ging. Wissen Sie, Einsamkeit kann man überspielen. Man kann sich in das Gewühl, das laute Gewühl stürzen. Man kann sich dauernd beschäftigen, indem man irgendwas anguckt, Filme oder irgendwas. Man kann Drogen und Tabletten nehmen, um nicht zum Bewusstsein zu kommen. Auch das Liegen in der Nacht. Und da ist niemand da, der uns anhört. Das wäre so wichtig, dass man einmal sagen kann, du, ich fühle mich heute nicht so gut. Was bedeutet das schon, wenn man einmal im Leben schwere Dinge zu ertragen hat und einer nimmt einen in den Arm, sagt, ich hab dich lieb, du bist mir wichtig und wertvoll, aber das Einsamsein, das ist so schwer, keiner versteht dich, keiner kümmert sich um dich, keiner interessiert sich für dich. Unsere jungen Leute machen das ja durch. Wenn sie die Prüfung nicht bestanden haben, wenn sie Misserfolg haben im Leben, wenn die anderen immer die Erfolgreichen sind und sie schaffen das Ziel nicht und sie sind ganz allein, wer versteht sie denn schon? Wenn sie verspottet sind, verlacht, weil sie nicht so toll sind wie die anderen und nicht so gut aussehen und nicht so große Leistungen bringen. Wir bräuchten jemanden, der uns in solchen Augenblicken versteht. Aber das ist die große Not, das Einsamsein, das Alleinsein. Steht ja schon in den ersten Blättern der Bibel. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist im Schöpfungsplan Gottes so schwer, für alle, die allein durchs Leben gehen müssen. Und es ist ganz schlimm, wenn diese Not einfach überspielt und sich an einen Menschen hinhängt, so wie es der verlorene Sohn gemacht hat. Er hängte sich an einen Bürger des Landes. Das ist das Allerschlimmste, wenn man von Menschen abhängig wird und meint, das hätte noch einen Sinn. Ich weiß noch, wie ich Student in Heidelberg war. Eine alte Wohnung, da stank so in der Kommode nach Mottengift. Und ich war so einsam, ich habe gedacht, wie war das bloß im Lied, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Wenn man einsam ist als Student, man hat niemanden, den man kennt in der Stadt. Man sitzt da, allein und einsam, unsicher, was auch werden soll. Und das hat Paulus durchlitten. Es ist ganz wichtig, dass man an seiner Einsamkeit nicht zerbricht. Jeder von uns kennt diese Einsamkeit, sie ist eine große Not, unverstanden sein, schwere Dinge, die man allein tragen muss, die man nachts nicht bewältigt, aber man wach liegt oft und drüber nachsinnt. Und man hat niemanden, mit dem man über diese großen Nöte reden kann. Man kann an der Einsamkeit zerbrechen. Was war denn los beim Paulus? Endlich kam der Prozess. Er hat ja lang gewartet, wann kommt denn dieser Prozess? Wir wissen ja nicht genau, ob es dieser letzte Prozess war vor dem kaiserlichen Gericht. Da geht es eigentlich um alles, um Tod und Leben, um den Lauf des Evangeliums durch die Welt. Und das ist im römischen Prozess schon so gewesen, dass jeder römische Bürger Zutritt hat, wie bei uns. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich. Da sind die Wächter, die mit den Gefangenen ihre Späße treiben, die grob, die anpacken, die Ketten abnehmen. Da ist der Staatsanwalt da. Und dann guckt er in den Saal, wo die Zuschauer sind, und da sitzt niemand da, kein einziger Bruder, keine Schwester. Wo sind denn die lieben Mitchristen? Was hat der Paulus alles getan in der Bruderschaft der Gemeinden? Er spricht einmal von falschen Brüdern, das ist das Allerschlimmste. Wenn man Mitchristen trifft und die haben einen gar nicht lieb, im Gegenteil, die wollen das Schlimmste für einen, die einen verraten und verleugnen. Aber Paulus guckt sich um und guckt in den Saal der Zuhörer und niemand ist da, gar niemand. Da ist man enttäuscht. Wo sind sie denn alle? Und Sie wissen, wie schnell wir bitter werden. Die Bitterkeit ist eine ganz große Not in unserem Leben. Wissen Sie, dass Bitterkeit Sünde ist? Wenn wir sagen, aha, die lieben fiesen Brüder und die Schwestern, jetzt sind sie alle weg, jetzt haben sie Wichtigeres zu tun. Wir haben kein Recht, bitter zu sein, weil Selbstmitleid Sünde ist. Wir wissen ja gar nicht, was der Abhaltungsgrund war. Sie machen ihr Leben selber schwer, indem sie bitter werden. Wo sind denn meine Kinder? Sie fragen nicht nach mir, sie besuchen mich nicht. Wenn die wüssten, wie dreckig es mir geht, Bitterkeit und Selbstmitleid ist Sünde, das uns nicht zusteht. Wir werden das noch sehen, um was es da bei dem Paulus geht in der Einsamkeit. Und das ist auch so wichtig, wie viel Leute sind im Altenheim bitter. Jetzt habe ich so viel für andere getan und niemand guckt nach mir. Und ich bin allein. Natürlich ist es heute das größte Versäumnis in unseren Gemeinden, dass wir keine Besuche machen. Dass man uns in den letzten 2,5 Jahren die Besuche verboten hat. Das ist unentschuldbar. Das ist ein Verbrechen des Staates gewesen. Und ganz besonders den Sterbenden mit der nötigen Schutzausrüstung. Die Ärzte haben ja das auch und die Krankenschwestern. Wir brauchen Gemeinschaft erst recht in den großen Krisen unseres Lebens. Wir brauchen jemanden, der da ist, aber so was ganz Wunderbares, es gibt noch das Telefon. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich habe es Ihnen ja erzählt, dass meine Frau das so gerne macht. Die telefoniert, die hat ganze Bögen voll Telefonnummern. Und wo wir irgendwo alte Leute kennen, dann schreiben wir die Telefonnummer auf. Da heißt immer, du bist der Erste, der heute mit mir redet. Sie können eine ganz, ganz große Freude machen. Weil Menschen das brauchen, dass man sie fragt, wie geht's denn dir überhaupt? Wie geht's denn dir heute? Kannst du aufstehen? Wie geht's denn mit den Schmerzen? Vor 2 Tagen war es ganz lustig. Eine fromme Frau, die hat plötzlich gar nicht mehr aufgehört. Eine halbe Stunde hat sie erzählt aus ihrer Jugend, wie ihrem Geschwisterkreis Unrecht widerfahren ist. Wissen Sie, dass viele Menschen in ihrem Leben ganz schwer tragen an ihren Lasten und sie haben niemand, wo sie den ganzen Dreck einmal hinleeren können. Und dass das gläubige Leute sind, die seit ihrer Kindheit noch die Wunden mittragen. Im Geschwisterkreis war das ja immer so. Man wurde zurückgesetzt und immer war der Bruder, der die Schwester sowieso, die durfte nicht studieren. Und die Eltern haben die einen immer vorgezogen. Wir haben ja so viel noch zu erzählen aus unserem Leben von den Wunden. Und das ist wichtig, dass wir hinhören. Aber die Bitterkeit darf nicht sein. Und das möchte ich doch gleich am Anfang nochmal sagen. Die Christen in Rom, um die dreht sich ja hier, das waren kühne Leute. Die sind ja in den Tod für Jesus gegangen als Märtyrer. Und haben noch die Jesuslieder gesungen in den Stadien, als man sie den Löwen vorgeworfen hat. Wir brauchen die anderen gar nicht richten, warum sie nicht da sind und warum es uns fehlt. Sie haben ihren eigenen Weg vor dem Herrn und das ist gut. Der Paulus sagt, es sei ihnen nicht zugerechnet. Wir brauchen keine Menschen und wir brauchen auch keine Betreuung. Und wenn man heute so oft in der Seniorenarbeit macht, als ob die Alten eine Tasse Kaffee und einen Kuchen brauchen. Nein, die brauchen viel mehr, die brauchen Überwindung ihrer Einsamkeit. Und die brauchen nicht bloß einen alten Club, wo man ein paar Sprüche miteinander macht, sondern die Not der Einsamkeit, die müssen wir sehen. Wenn Sie einmal da die Leute angucken, im Bus oder in der Straßenbahn, wie sie da sitzen, da sitzt jemand, der vielleicht eine unheilbare Krankheit hat. Und was wäre das, wenn bloß jemand kommen würde und sagen, ich bete mit dir. Oder einer, der die Lasten hat, wo die Ehe gerade zerbricht. Das sind Kinder, die sagen, mein Leben ist sinnlos, seitdem die Eltern sich getrennt haben. Ich habe keine Liebe mehr. Vergesst das nie, wie eine Frau in unserer Gemeinde über viele Jahre ganz schwer krebskrank war. Und sie sagt, sie war in so vielen Reha-Abteilungen und sagte, da sitzen die Leute und starren auf ihre Krankheit und da ist kein Seelsorger da. Wenn einer bloß kommen würde und sagen würde, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das brauchen wir, denn die Einsamkeit wird nur überwunden durch unseren Herrn Jesus. Unsere Seele ist einsam, das ist das Schlimme. Ich bin so einsam und werde mit meinem Leid nicht fertig, mit den schweren Lebensführungen, mit den Verwundungen meines Lebens, mit dem Unrecht, das mir widerfahren ist, mit der Bitterkeit, auch mit der Sünde meines Lebens, die immer noch auf mir lastet. Und darum ist das so wichtig, dass wir das erkennen, dass wir an der Einsamkeit nicht zerbrechen, sondern die Einsamkeit unseres Lebens überwinden. Jeder Mensch ist einsam. Träumen Sie nicht davon, dass der andere so arg glücklich wäre. Die Einsamkeit ist ein Grundübel unserer Zeit und wird in unseren Tagen immer schlimmer. Je mehr Menschen um uns herum leben, je mehr sie drängen. Es ist immer wieder erhebend, wenn man einmal in einem vollen Gottesdienst sitzt. Jetzt nach der Corona-Zeit war das ja wieder herrlich. Ich genieße das auch, wenn man Menschen wieder eine Hand geben. Ich nehme es auch niemand übel, wenn die Hand zurückzieht und sagt, du steckst mich ja eh an, ich habe Angst vor dir. Das darf ja jeder sagen. Ich gebe aber so gern die Hand, weil das Berühren schon so schön ist. Ich gebe Menschen nicht bloß einen Tritt in den Unterleib oder die Faust. Ich bin so schön, wenn man ihm die Hand geben kann und sagt, wie geht's dir denn heute? Es ist was Wunderbares in der Gemeinde, dass man nicht bloß nebeneinander sitzt und sich interessiert füreinander. Wir müssen miteinander fertig werden. Das ist so schön, wenn wir miteinander wieder singen und laut singen. Im Himmel wird mal laut gesungen, da ist sogar das geschrien wird, die herrlichen Loblieder Gottes in Offenbarung 7 vor dem Thron Gottes. Sie schrien mit lauter Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt. Das dürfen wir schon in der Einsamkeit unseres Lebens machen. Herrlich, wenn wir beim Auto mit den schönen Kassetten schon singen darf oder wo wir sonst mit den CDs unsere Lieder singen. Herrlich, wenn wir singen. Noch ein Wort zur Einsamkeit, dass wir nicht dran zerbrechen. In der Bibel steht ganz viel von der Einsamkeit. Da heißt es im Psalm 102, ich bin wie eine Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Wissen Sie, die beste Seelsorge ist, wenn Sie einmal im Leben begriffen haben, all die Menschen, die ich treffe, sind einsame Leute. Ich war junger Pfarrer und habe damals die Missionskonferenz von Licht im Osten übernommen. Und da war Hans Brandenburg, dieser große, erfahrene Seelsorger, Evangelist Hans Brandenburg. Und er hat uns zusammengestaucht und hat gesagt, wo wart ihr denn? Ihr müsst dastehen am Eingang und den Leuten sagen, wie geht's dir? Und da dürft ihr nicht denken, das ist ein alter Mensch, der da kommt und ihr wollt nur die Jungen sehen, sondern gerade die müsst ihr sehen, die Liebe, die die fürs Werk des Herrn haben und wie die beten. Und ihr müsst das entdecken. Und ich habe mir das zur Mode gemacht bei der Versammlung, dass ich eine halbe Stunde vorher da bin, noch durch die Reihen gehe. Wenn man nur wenigstens ein bisschen sagen, ich interessiere mich doch für dich, wie geht's denn dir, was hast denn du? Und da sind die Besuche so wichtig, auch in meinem Pfarrdienst war mir das so wichtig. Mir war es interessant, ich war ja in der Stuttgarter Innenstadt, unterhalb des Fernsehturms, dort neben der Stiftskirche am Olga-Eck und Charlottenplatz, dort oben, Bobscher, dass in all den 30 Jahren nie eine Türe verschlossen war, weil mal das Leute sagten, es ist gerade ungeschickt. Aber die meisten Leute sagten, auch die, die nie in die Kirche kamen, warum kommen sie erst jetzt? Und dann haben sie von all dem Jammer ihres Lebens erzählt. Sie müssen das wissen. Hören können ist das Wunder der Seelsorge. Hören können, was Leute erzählen, wie das war im Geschäft, als man gemobbt wurde, als man entlassen wurde bei den Einsparungen und wie die Kinder immer nach einem schauen und dann die Enttäuschung, was man mit Ärzten erlebt hat, obwohl die doch alle auch das Beste wollen. Hören Sie doch einmal. Und das ist das Wichtigste, dass man in den Enttäuschungen eine wunderbare Entdeckung machen kann. Jetzt kommen wir beim zweiten Punkt, um was geht's denn? Wir brauchen uns nicht eine rote Nase umbinden und Schabernack zu machen wie ein Clown und die Leute zu unterhalten und Witze zu machen. Sein, die wunderbare Erfahrung ist, wenn Sie bloß sagen, nachdem einer alles, den ganzen Jammer ausgebreitet hat, jetzt wollen wir alles Jesus sagen. Es hat mich immer interessiert bei Leuten, die ganz weit weg sind von Gott. Aus der Kirche ausgetreten, wenn ich sagte, darf ich mit Ihnen jetzt noch über das alles mit Jesus reden? Es wurde nur einmal abgewehrt und das war eine Kirchenmusikerin, eine kirchliche Angestellte. In 30 Jahren nie abgelehnt. Die meisten Leute hatten Tränen in den Augen. Ja, kann man hier in der Wohnung beten? Ja, kann mit Jesus reden. Den ganzen Jammer für Jesus, den Gottessohn, tragen und sagen, da ist eine große Not. Und das ist das, was der Paulus erlebt hat. Er hängt sich nicht an Menschen hin. Wissen Sie, viele Leute, die heiraten bloß, damit sie nicht allein vor dem Fernseher sitzen. Das trägt für eine Ehe nicht. Hängen Sie sich nie an einen Menschen hin. Das ist auch ganz schrecklich für so viele Eheverbindungen. Sonst, Sie müssen zuerst auch, das sage ich immer, junge Leute, ihr müsst eure Einsamkeit überwinden, indem ihr merkt, ich habe einen Freund, der beste Freund ist in dem Himmel. Und der kennt mich und ich bin ruhig geworden, wie heißt es im Psalm 130, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Mit meinem ganzen Leid, mit meiner ganzen Not, der Herr kennt mich und ich darf das mit ihm bewältigen und darum werde ich auch nicht bitter. Der Herr weiß um das, was mich bewegt. Er hat das doch gesagt, rufe mich an in der Not, sucht, ihr werdet finden. Er hat das versprochen, dass du ihn findest, den allerbesten Freund. Ja, vor Jahren haben wir es hier erlebt. Da waren zwei ältere Leute, die haben erzählt von der großen Not, dass der Enkel, den ihre Kinder erwartet haben, mongoloid ist. Und da haben die Ärzte gesagt, das muss man abtreiben, dieses Kind. Aber nach Jahren haben sie erzählt, wie das ist. Und sagte, der größte Sonnenschein in der Familie ist dieses Kind, das auf jeden zurennt. Hast du auch den besten Freund? Ich habe den besten Freund, ich habe Jesus. Du brauchst hier, sagt das kranke Kind, weil es begriffen hat, unsere Seele braucht den Heiland Jesus, den Gottessohn in unserer Einsamkeit einer gefallenen Welt, wo so viel Böses geschieht, wo man so viel Not tragen muss, weil niemand uns versteht. Der Herr ist nahe den zerbrochenen Herzen und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Warum ist denn Jesus denen nahe? Ist doch allen Menschen nahe. Nein, denen ist er besonders nahe, die nicht mehr weiterkommen in ihrer Einsamkeit, die fertig sind. Wir sind ja oft auch in dieser Not ganz besonders leidend, dass wir vom Teufel versucht werden, der sagt, du darfst doch gar nicht zu Gott kommen mit deinem dreckigen, schmutzigen Leben. Du hast doch so viel Schuld in deinem Leben. Gerade deshalb sucht mich doch Jesus. Gerade da brauche ich ihn doch. Ich kann ihn doch nie herrlicher erfahren als in meiner gefallenen Natur mit alter Sünde. Ich darf wiederkommen mit der alten Schuld und darf das erleben. Jesus, du bist bei mir. Das ist der schönste Moment beim verlorenen Sohn, wenn der Vater den Sohn in seine Arme nimmt und ihn den neuen Mantel der Gerechtigkeit überschreibt und den Ring an die Hand gibt. Wenn Jesus dir sagt, ich hab dich lieb, der ewige Gottessohn sagt, ich bin doch bei dir. Und wir sagen ihm aber, mein Leben ist doch so schmutzig, sagt er, gerade deshalb liebe ich dich doch. Er sucht doch das verlorene Schaf, mehr als 99 Gerechte, er sucht doch dich. Und das ist so wichtig in den großen Nöten deines Lebens, dass du das erfährst. Wir haben ja so oft eine Scham, wie Adam und Eva beim Sündenfall, wo sie sich versteckten und Kleider aus Blättern machten und meinen, sie müssen sich vor Gott verbergen. Und Gott sucht sie, wo bist du denn? Jesus sucht dich und er ist der Einzige, der deine Einsamkeit überwinden kann und will. Und da machen sie eine herrliche Erfahrung. Der Paulus sagt, der Herr aber stand mir bei. Wer ist denn der Herr? Der Herr Himmels und der Erde. Was ist der römische Kaiser? Was ist dieses Gericht? Was sind die Menschen? Was ist der Staatsanwalt und der Ankläger? Wenn der ewige Gott Himmels und der Erde des kommenden Gottesreiches, wenn dieser Herr da ist bei seinem armen, geschlagenen Apostel, du musst das immer wissen, dass das Allergrößte, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Jesus ist da. Ich habe die höchste Stellung, die man als sterblicher Mensch in dieser Welt überhaupt haben kann. Ich bin geliebt bei Gott, ich bin getragen von ihm. Es geht alles unter der Kontrolle meines Herrn vorüber. Und er kümmert sich um dich und um deine Not und um deine Ausweglosigkeit, um deine Schmerzen und deine Gefühle. Darum keine Bitterkeit, kein Selbstmitleid, sondern Dank. Herr, das ist so groß, dass du jetzt da bist. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Herr, das ist so wunderbar. Der Herr aber stand mir bei. Er hält sich nicht auf an Alexander dem Schmied. Wahrscheinlich war das ein Gemeindeglied, der abgefallen ist vom Glauben. Das schreibt ja Paulus auch in dem ersten Kapitel von Phrygellus und Hermogenes, die sich weggewandt haben, dann von Demas, der auch die Gemeinde verlassen hat und diese Welt lieb gewonnen hat. Arme Menschen, Jesus gibt keinen Einsamen auf, auch einen Petrus, der nach dem Verleugnen von Jesus durch die Nacht geht und bitterlich weint. Den sucht Jesus, hast du mich lieb. Und das schönste Liebesverhältnis ist das getreue Herz von Jesus, der dich durch alles hindurch führt und der dich nie allein sein lässt. Du bist bei mir. Was ist das herrlich, was der David gedichtet hat? Und ob ich schon wanderte durchs Finstere, du bist da. Dein Stecken und Stab tröst mich, das ist das Tal der Todesschatten. Sie dürfen hindurchgehen und Lieder singen. Auch in den letzten Stunden und Minuten ihres Lebens und wenn ihre Stimme versagt, dann bitten sie die anderen, dass sie die herrlichen Lieder singen. Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Wir haben eine Zukunft und der Herr geht mit. Bei diesem Prozess war ja ein Chefankläger, ein Oberstaatsanwalt, der den Prozess geführt hat. Und wir wissen aus den Prozessen gegen die Christen, um was es da ging. Die lateinischen Schriftsteller haben es uns aufgeschrieben, was man bei den Christen alles als Anklagepunkte vorgeschoben hat. Schwerverbrecher, Aufrührer, Volksverhetzer, ja Menschenfresser. Kein Stückchen Wahrheit war dabei. Und der Paulus fängt gar nicht an, sich zu verteidigen. Er weiß, es ist nur eines, die Wahrheit des Jesus-Namens. Wissen Sie, dass in jeder Christengemeinde um den Jesus-Namen heute wieder Streit gibt? Wissen Sie, was in der Theologie für ein Kampf entbrannt ist? Gegen das biblische Zeugnis. Wie in diesen Tagen auch von Kirchenleitungen die einfachsten Gottesordnungen auf den Kopf gestellt werden. Das Wort Gottes verdreht und verfälscht wird. Da brauchen Sie sich doch nicht wundern. Um des Friedens willen können wir nicht schweigen. Paulus war immer wichtig, das Wort der Wahrheit recht auszuteilen. Und so war es doch schon in Caesarea, als er dort angeklagte. Was ist denn das, warum man dich anklagt? Was sagt er? Dass Menschen sich bekehren müssen von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zur Macht von Jesus. Und das war der Grund der Anklage. Das ist in unseren Tagen bis heute wieder so. Da werden sie oft allein sein. Da sind Jesuszeugen auch im Bekenntnis, auch in der Familie oft ganz allein. Aber der Herr stand mir bei. Und das ist so wunderbar. Es gibt keine Einsamkeit mehr. Auch was das ist. Ich wurde erlöst aus des Löwen Rachen. Was ist das furchtbar? Wie wilde Tiere, wie sie über einen herfallen. Wissen Sie, dass es in der Gemeinde Jesu nie ohne Kampf gibt? Und das hat Paulus auch in der Gemeinde von Ephesus so gesagt. Da ist er gleich losgegangen mit dem Kult der Diana. Das war ein ganz übler Sexkult. Und das dürfen Sie wissen, dass Sie auch in Ihrer Umgebung des Evangeliums willen ein klares Bekenntnis von Jesus ablegen. Und Sie brauchen gar nicht streiten. Sie sagen, das ist doch so. Ich darf das sagen, wie es der Galiläer gesagt hat, und sie bewegt sich doch, und Jesus ist der einzige Herr. Und kein Mensch wird gerecht durch sein Tun, durch das Tun des Gutes ist noch nie ein Mensch vor Gott gerecht geworden. Allein durchs Blut Jesu, es gibt kein anderes Heil. Und sie werden immer allein sein, schon die jungen Leute in der Schulklasse, wenn sie das bezeugen. Ich weiß, wie das war bei unserem letzten Treffen, noch von der Schulklasse, schon lange nach dem 50. Abitur, wo ich meinen Kameraden noch ein Jesuszeugnis sagen wollte, wie ein begossener Pudel bin ich nach Hause gezogen. Gelacht haben sie, was redest du? Und das müssen Sie wissen, Sie stehen ganz oft allein da. Bleiben Sie dabei, der Herr aber stand mir dabei. Und wer ist der Herr? Der auferstandene Herr Jesus. Diese Welt, in der wir leben, die vergeht schneller, als die Menschen ahnen. Die hat keine Bedeutung. Und nicht erst in der Klimakrise, sondern wenn Himmel und Erde, Sonne und Mond ihren Schein verlieren und wenn die Elemente zerschmelzen und Jesus wiederkommt. Aber dann kommt, das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir wollen beim Wort von Jesus bleiben, absolut, und wollen treu bleiben. Das war für den Paulus so wichtig, der Herr wird mich erlösen von allem Übel und aushelfen zu seinem himmlischen Reich. Ich möchte doch bloß ihm treu bleiben. Und dieses Zeugnis schulden Sie im Krankenhaus, im Doppelzimmer, auch dem Mitpatienten, der dort liegt. Genieren Sie sich nicht am Namen Jesus. Reden Sie nicht von Gott, sondern reden Sie von Jesus. Und sagen Sie, er hat dich lieb und er sucht dich. Und das dürfen Sie wissen, dass Ihre Enkel das wissen müssen, dass Sie sagen, du, alles Tolle, was du hast, deine Examen und alles ist toll. Aber das Wichtigste ist, dass du Jesus hast. Ohne Jesus bist du verloren in Zeit und Ewigkeit. So steht es in der Schrift. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Zeugnis geben. Ganz allein kann man das nur tun. Und der Herr hat dieses Zeugnis bekräftigt auch, bei einem Paulus, ich wurde erlöst aus des Löwenrachen, wir wissen gar nicht, wie das ausging, es würde uns noch interessieren. Aber was mich immer interessiert hat in der großen Weltmission, war es immer so, das waren immer nur einzelne, mutige Leute, die das weitergesagt haben. Ich erinnere mich in der Savanne von Südäthiopien, da hat die Wort des Lebenskirche, eine große evangelische Kirche mit über 11 Millionen Mitgliedern, ihre Evangelisten dort für die muslimischen Stämme im Süden. Und der Missionsleiter ist mit einem hinuntergefahren und brachte ihn an einen Einsatzort. Da sind die oft 12 Monate, ohne dass sie einen Bruder haben, mit dem sie zusammen beten können. Und sie übernachten dort und in der Nacht klopft es an ihr Fenster. Da stehen draußen Männer, die sagen, da ist ein Evangelist ermordet worden. Morgen ist die Beerdigung. Sein Guter, nehmen wir dran teil. Am nächsten Morgen stehen sie in diesem offenen Grab und dann fragt der Missionsleiter, gehst du jetzt immer noch? Wenn in der Welt das Zeugnis von Jesus so bekämpft wird, und dann kniet er nieder und lässt sich noch einmal einsegnen. Das ist der Missionsdienst in unserer Welt. Wir hatten ja in der Mandschurei im Nordosten von China in Yanxi, 50 Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt, unsere größte Mannschaft von christlichen Fachkräften international an einer Universität. 10 Dozenten, die dort wirkten, im chinesischen Staat strikt verboten, ein Wort des Evangeliums von Jesus zu sagen. Streng überwacht vom Geheimdienst, aber 80% der Studenten kommen zum Glauben an Jesus durch die persönlichen Gespräche. Und da erzählen sie, wie sie eines Tages einen Mann finden, der von Nordkorea über diese verbotene Grenze nach China geflohen ist, in der großen Hungersnot von Nordkorea. Und sie laden ihn ein in die Mensa an dieser Universität, Yanbian University, die Christen dort haben, 160 gläubige Professoren, das gibt's alles, auch in dem kommunistischen China. Und dann erzählt er ihnen und sie erzählen ihm von Jesus. Und nach einigen Tagen sagt dieser Mann, ich muss wieder zurück nach Nordkorea. Sagen, wenn du das machst, die bringen dich um. Wenn du nochmal illegal über die Grenze hinübergehst, wissen Sie, was der sagte? Und ich war gerade an diesem Tag dort. Ich muss das meinen Landsleuten sagen, so ein herrliches Evangelium von Jesus. Sein Kind war verhungert, seine Frau war verhungert. Aber ich muss das meinen Landsleuten sagen und wir haben ihn dort eingesegnet. Und wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Aber der Herr wird für seine Leute streiten und das wirst du genauso erleben, auch wenn wir ganz einsam und allein sind, wollen diesen Platz einnehmen in unseren Gemeinden. Und davon nicht schweigen, was allein Jesus tut. Der Herr wird mich erlösen von allem Übel. Und wenn die ganze Höllenmacht wider mich steht, war so schön, wie gestern Rainer Wirz das erzählt hat. Wir haben es noch mitgehört, wir waren schon angekommen. Psalm 27, ja, das war so toll. Damals Martin Luther sagte, in Worms, die ganze Macht Satans da. Und wenn so viel Teufel wie Dachziegel da sind, ich will gehen, wenn Jesus mich sendet. Und wir sind stark im Dienst für unseren Herrn, auch wenn wir ganz allein sind. Es ist ganz wunderbar, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester haben, die uns begleiten. Es ist ganz herrlich, wenn wir jemanden haben, du bet für mich, morgen habe ich ein schwieriges Gespräch, bet für mich. Wenn unsere jungen Leute sagen, Oma, denke auch an mich, ich habe da eine Andacht in meinem Jugendkreis oder in der Studentengruppe. Gib doch, dass ich es richtig sagen kann, dass es mir gelingt. Das ist so wunderbar. Jesus hilft uns, die Einsamkeit überwinden. Und es ist wunderbar, was einsame Menschen alles gewirkt haben mit dem Herrn. Ich habe vor ein paar Tagen mit Dr. Fritz Laubach, dem Leiter der Freien Evangelischen Gemeinden, telefoniert in Solingen. Er ist so traurig, dass selbst in dem freikirchlichen Heim so wenig Verkündigung geschieht. Und er hat gesagt, ich habe angefangen, mit dem Nachbarzimmer wieder das Abendmahl zu halten, obwohl er nur noch auf dem Elektrorollstuhl sich bewegen kann. Aber dann sagt er, was mir so tröstlich war, ist der Psalm 16. Das Los ist mir gefallen aufs liebliche Land. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich und auch mein Leib wird dir lieben. Hab du Jesus vor Augen in deiner Einsamkeit. Nicht bitter werden, sondern danken. Der Herr aber steht mir bei. Und du darfst ein Siegerleben führen mit Jesus. Das ist so wunderbar, wie es mit mir geht. Jetzt noch ein letzter Punkt, was ist denn eigentlich passiert? Es interessiert uns, wurde der Paulus noch mal frei? Das ist ja uns immer das Wichtigste, wie viele Jahre wir noch haben und wie das mit der Krankheit wieder geht. War für den Paulus, da hat er nie drüber geschrieben. Er hat ja so schreckliche Kopfschmerzen gehabt. Es war schon sehr, sehr Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. Er spricht sonst gar nicht mehr über seine Krankheit. Aber was war denn der Sieg, den er erlebt hat? Er hat vor dem römischen Gericht von Jesus das herrliche Evangelium bezeugen. Und wissen Sie, dass das das Größte ist? Ich habe in Kuba einen Bibelschullehrer erlebt, der erzählt hat, wie er in Havanna war, lauter kommunistische Ärzte, und sagt, der Herr hat mir es geschenkt, ich habe von Jesus reden dürfen. Und am nächsten Sonntag hat sich einer dieser Professoren angekündigt, er wollte noch mehr davon hören. In Kuba kann man kaum das Benzin bezahlen, wenn man das mit der fremden Währung zahlt. Der fährt 300 Kilometer von Havanna, um von Jesus zu hören. Das Herrlichste, wenn dir es noch einmal geschenkt wird, in der Einsamkeit deines Lebens, dem, der dein Nächster ist, ihm die Herrlichkeit von Jesus zu bezeugen. So sagt der Herr, aber stand mir bei und stärk mich, nicht damit ich wieder gesund werde, sondern dass durch mich die Botschaft ausgebreitet werde und alle Heiden sie hörten. Das ist das Allergrößte, wenn in unserer gottlosen Zeit, und wir leben in einer wahnsinnig gottlosen Zeit, wo in den Kirchen und Gemeinschaften Schwindsucht ausgebrochen ist und der Name Jesu totgeschwiegen wird, die Bibelstunden absterben. Fangen Sie doch an, ein Zeuge des Evangeliums zu sein. Und machen Sie das mit Ihrem Wort. Sie können das am allerbesten, weil der Herr Ihnen beisteht. Und er benutzt das schwache Zeugnis, dass Sie das weitersagen können. Und in dieser komischen Welt, auch dieser Ankläger, was plötzlich ganz still wird und die zuhören, so wie es in Caesarea war, wo der Landpfleger da war mit seiner Bernice, das waren Lumpetierle, diese Frau, das waren ja ganz schreckliche, die war ja nachher noch Ehefrau eines römischen Kaisers. Es war eine ganze Schickeria von Caesarea, wo damals der Paulus im ersten Verhör schon war, bevor das in Rom kam. Und er sprach von der Keuschheit und vom Gericht. Und da wird's ganz still und die sagen, hör schnell auf. Aber das Evangelium muss nochmal bezeugt werden und die Welt wartet darauf, dass die Christen das noch weiter sagen. Und der Herr sendet sie zu diesem Dienst. Das ist wunderbar, dass wir sie verkünden, dass sie sagen können, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Wissen Sie, dass das das Wichtigste Ihres Lebens ist? Nicht wie hoch Ihre Rente ist, auch nicht wie gesund Sie sind, sondern das Allerwichtigste, dass Sie das Wort von Jesus bezeugen, solange ihre Stimme noch klingt und gerade dort, wo sie leben in deren Gemeinschaft, das Wort der Wahrheit treu austeilen, das war Paulus der wichtigste Inhalt seines Lebens, dass er das tun darf. Und da war er so glücklich, dass der Herr ihm dieses noch einmal geschenkt hat. Ich will es noch einmal sagen. Und diesen Auftrag haben wir und das ist das Herrliche, dass wir in unserer Einsamkeit unseres Lebens die Macht und die Nähe unseres Herrn Jesus erleben können. Wie ist das wunderbar, was uns der Herr schon geschenkt hat. Ich denke an viele, die das getan haben im Zeugnis und da wird Frucht aufgehen für die Ewigkeit. Wunderbar, dazu sind wir gesandt und das ist das Allergrößte. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und will mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr sei mit deinem Geiste, die Gnade sei mit euch. So schließt er seinen Brief ab. Wie reich sind wir? Wie reich sind wir? Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir sind reich beschenkte Leute. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns das wieder ganz neu erfahren lässt. Auch in den einsamen Stunden unseres Lebens. Wir merken erst, wie arm das Menschenleben ist, wie nicht irdische Ehre, Wohlstand, Geld, Essen und Trinken satt macht. Auch nicht Unterhaltung, Fernsehen und Filme. So allein deine Nähe, dass du unsere Seele erquickst und aufrichtest. Dass du uns tröstest, dass du alles weißt, was uns bewegt, aber dass wir von dir angenommen sind, deine Kinder sind, dass du uns berufen hast in dein ewiges Reich. Herr, wie ist die Welt um uns her so arm? Wir wollen das noch denen bezeugen, denen wir treffen. Wenn wir wieder daheim sind in unseren Gemeinden, in einer ganz schlichten Konzentration auf das Wichtigste, gebrauche uns, dass wir deine Zeugen sind. Amen.